von der höheren Weisheit des autoritären Staates, zum Zusammenhang von Neoliberalismus und autoritärem Staat. Erster Teil einer Wendereihe von Justin Monday Productions. Vieles kann gemeint sein, wenn in aktuellen linken Debatten vom Neoliberalismus die Rede ist. Während er für die einen hauptsächlich eine Ideologie darstellt, die im Klassenkampf parteiisch auf der Seite des Großkapitals steht, benutzen ihn andere als Begriff, der alle Eigenschaften des aktuellen Zustands der Welt ausdrücken soll. Etwa in der Rede von der neoliberalen Globalisierung. Dass er zudem auch in den Sonntagsreden von Pfaffen und Bundespräsidenten ein Synonym für übersteigertes kapitalistisches Profitstreben ist, legt nahe, dass damit noch längst nicht alle Bedeutungen erfasst sind. Auch wenn es in Talkshows meistens von Vertreterinnen der FDP gesagt wird, vom Neoliberalismus reden alle, aber niemand will das Label für sich in Anspruch nehmen. Zumindest heutzutage. Tatsächlich gab es einmal eine Strömung in der bürgerlichen Nationalökonomie, die sich selbst als neoliberal bezeichnet hat. Auch gegen die Verwendung dieses Begriffs für sie selbst hat sie keinen Einspruch erhoben. Eine ausführliche Darstellung dieser Zeit und des gesellschaftlichen Kontexts der neoliberalen Theorie steht im Mittelpunkt dieses ersten Teils einer Sendereihe zum Zusammenhang von Neoliberalismus und autoritärem Staat. Beginnen soll dieser Teil allerdings mit einer kurzen Skizze der Vorstellung vom vermeintlich aktuellen Neoliberalismus, auf den sich nahezu alle Strömungen als Ursachen für die härter werdenden Lebensbedingungen hierzulande einigen können. Den verschiedenen Anklagen ist dabei gemeinsam, dass mit ihnen ein Bedeutungsverlust des Staates entweder festgestellt oder gar Bedauern darüber ausgedrückt wird. Diese implizite bis explizite Bindung linker Politik an die Macht des Staates sollte skeptisch machen. Diese Sendereihe geht dieser Skepsis nach. Ziel ist es, die gesellschaftlichen Prozesse zu erfassen, die zur Entwicklung des Neoliberalismus geführt haben. Dabei soll deutlich werden, dass die kapitalistische Gesellschaftsform, die den Neoliberalismus als Theorie und Praxis hervorgebracht hat, einen ganz anderen Verlauf genommen hat und weiterhin zu nehmen droht, als es die heutige Neoliberalismuskritik impliziert. Von diesem Verlauf wird in groben Zügen im zweiten Teil die Rede sein. Im dritten soll es dann um den Begriff der Krise gehen und die Frage, wie eine Kapitalismuskritik aussehen kann, in der der krisenhafte Charakter des Kapitalismus angemessen berücksichtigt wird, ohne dass der Zustand der Prosperität als wünschenswert erscheint.
Die linke Neoliberalismuskritik.
Es gibt Gegenstände politischer Erörterungen, die besitzen die Eigenart, dass vor jeder inhaltlichen Bestimmung des damit Bezeichneten alle glauben, über sie Bescheid zu wissen und von denen alle zu allem Unglück auch noch eine Meinung haben. Und zwar keine gute. Der Neoliberalismus oder auch die neoliberale Ideologie ist momentan ein solcher Gegenstand. Wem das Wort Neoliberalismus, abfällig ausgesprochen, in einem Gespräch begegnet, weiß sofort, dass er oder sie aufgefordert ist, zustimmend zu nicken und sich sodann aufgenommen zu fühlen in den exklusiven Kreis derjenigen, die empfinden wie alle. Widerworte werden mit dem Verdacht bestraft, es nicht sonderlich gut zu meinen mit den Menschen. Solche Gegenstände erheischen Einverständnis und täuschen über reale Differenzen hinweg. Von einer Erörterung, die bereits in ihrem Titel verspricht, vom Neoliberalismus zu handeln, wird dementsprechend keine Erkenntnis erwartet. Stattdessen werden entweder Informationen darüber verlangt, wie das Empfinden wie alle geht, oder unmittelbare Anklage und Enthüllungen über Hintermänner und zuständige Denkfabriken. Zumeist beides zusammen. Dazu gehört an vorderster Stelle, dass sich ereifert werden soll über die Kräfte des Marktes, den reinen Kapitalismus oder den totalen Markt. Dass die Identifikation von Kapitalismus und Markt zu keiner Kritik des Ersteren führt, sondern geradewegs von ihr weg, sollte hinlänglich bekannt sein. Falsch ist eine solche Identifikation aber nicht erst dann, wenn der Markt nicht wie in dem, was aktuell als Kapitalismuskritik gilt, wiederum personalisiert und als autonome äußere Macht mystifiziert wird. Auch die Konkurrenz auf dem Markt macht noch nicht das Verhängnis des Kapitalverhältnisses aus, ist aber wenigstens als eines seiner Momente ein Gegenstand, über den sich reden lässt. Nicht, oder zumindest nicht, ohne auf die Verwicklung in das Sortiment antisemitischer Stereotypen zu verweisen, lässt sich reden über Denkfiguren, die nicht die im Verlauf der Konkurrenz vorübergehend auftretenden vermittelnden Gegensätze und damit Interessen reflektieren, sondern einen unvermittelten Gegensatz der Kräfte des Marktes zum nicht minder als unmittelbar mystifizierten Gemeinwohl zu behaupten. Ein Ärgernis sind aber nicht nur solche dem Neoliberalismus in den Vordergrund rückenden Vorstellungen. In den Reden derjenigen, die etwas avancierter sein wollen und die gerne zur Kenntnis genommenen kritischen Einwände gegen Theorien, die Kapitalismus und Markt miteinander identifizieren, nicht völlig an sich haben abprallen lassen, gilt der Zorn dem zur Ware machen von allem und jedem. Kommodifizierung heißt das Schlagwort, welches sich fortschrittliche Soziologinnen und Politologinnen für diesen Prozess ausgedacht haben. Ein Schlagwort, welches Schillern und Kenntnisse von und vor allem die Anwendung der marxischen Analyse der Warenform signalisieren soll. Zwar hat solcherlei Literatur Pfaffen und Bundespräsidenten, die Konsum mit Materialismus gleichsetzen und entweder beides verachten oder Ersteres als Mittel anerkennen, um der Verderblichkeit von Letzterem zu entrinnen, voraus, dass in ihr wenigstens versucht wird zu ergründen, wie denn das neoliberale Denken in die Welt kam. Es ist in ihr kein Erbe von der Erbsünde, sondern etwas Verbreitetes. Beschrieben und verurteilt wird die Verbreitung von Desinformation anstelle der Information, die mitteilt, dass eine andere Welt möglich sei. Die politischen Kampagnen allerdings, die diese Information nachliefern möchten, implizieren dabei mehr oder minder beabsichtigt auch das Gegenteil. Die andere Welt war bereits und nannte sich soziale Marktwirtschaft. Sie hätte ruhig noch ein wenig sozialer sein können, als sie real war, nun aber ist sie bedroht von der Verbreitung des Neoliberalismus. Bloß nicht noch mehr andere Welt. Damit diesem Widerspruch kein Gedanke gewidmet zu werden braucht, sind dementsprechend die Wortführerinnen des neoliberalen Diskurses anzuklagen, der all dies zu verantworten habe. Der Diskurs sei ein Gespenst, das wahlweise seit George W. Bush, Maggie Thatcher oder dem Ende der Systemkonkurrenz und der damit verbundenen Aufkündigung des sogenannten fordistischen Klassenkompromisses umhergeht und neuerdings allen überall erscheint. Die Sorgfältigeren unter den zuständigen Autorinnen verfolgen ihn bis in die europäische Nachkriegszeit zurück, das heißt in die späten 1940er Jahre, achten dabei aber peinlichst genau darauf, sich die Aufmerksamkeit der interessierten Öffentlichkeit nicht zu vermiesen. Was diese wiederum beruhigt, ist die Mitteilung, dass der neoliberale Diskurs in jenen seligen Zeiten des fordistischen Klassenkompromisses keine größere Rolle gespielt habe und erst heute, also wiederum seit George W. Bush, Maggie Thatcher oder dem Ende der Systemkonkurrenz und der damit verbundenen Aufkündigung etc. pp. Bedeutung erlangte.
Noch vor 50 Jahren war der Neoliberalismus eine akademische Minderheitsmeinung. Heute ist er zu einer ideologischen Weltmacht geworden. Scheinbar alternativlos.
So ist es bereits der Rückseite von Stefanie Blankenburgs und Herbert Schuys Buch Neoliberalismus, Theorie, Gegner, Praxis zu entnehmen, das an dieser Stelle stellvertretend für die linke Neoliberalismuskritik stehen soll. In einem gewissen Sinne berichtet diese Literatur von nichts anderem als von der Vorgeschichte des Neoliberalismus. Ihr zufolge fand diese Vorgeschichte statt in akademischen Zirkeln, die Thinktanks heißen, wenn ihnen propagandistischer Charakter unterstellt werden soll, in politischen Hinterzimmern und in volksfremden Presseerzeugnissen. Beendet ist die Vorgeschichte immer genau demnächst. Denn dass die akademischen Zirkel in der Frankfurter Rundschau geoutet werden, dass aus den politischen Hinterzimmern Parlamente geworden sind und aus den volksfremden Presseerzeugnissen volksnah, wird gedeutet als Anzeichen dafür, dass der endgültige Umbruch kurz bevorsteht. Es drohen dann all diejenigen Folgen, die der zeitweise auch die amerikanischen Verhältnisse genannte reine Kapitalismus im Gegensatz zum rheinischen so zeitige. Viel spricht für die Vermutung, dass die Vorliebe für die Erforschung der Vorgänge in herrschaftlich abgesegneten akademischen Zirkeln dem Wunsch oppositioneller akademischer Zirkel entspringt, dass die der Gegenseite zugeschriebene gesellschaftsgestaltende Macht auch einmal denjenigen zufallen möge, die es besser meinen und unermüdlich vor dem bestehenden Umbruch warnen, also einem und einer selbst. Dass jeder vermeintliche Umbruch auch von der Notwendigkeit neuer Forschungsprojekte zeugt, ist ein der eigenen Selbsterhaltung keineswegs abträglicher Nebeneffekt. Leider sind neue Forschungsprojekte nicht die einzige Auswirkung solcher Prognosen. dass die prophezeiten Szenarien sich regelmäßig nie so einstellen, wie zuvor von den Kritikerinnen behauptet, liegt nicht darin, dass die angedrohten verschärften Gesetze und all die anderen Maßnahmen, gegen die sich die Kritik richtet, nicht in Kraft getreten oder gar an Widerstand gescheitert wären. Proteste, etwa gegen die Einführung staatlicher Zwangsarbeit, ein Eurojobs, bringen es in Deutschland nicht zu einer Kritik der staatlichen Arbeitskraftverwaltung, sondern zu einer Wahlalternative Arbeit und sozialer Gerechtigkeit, mitsamt den damit verbundenen Forderungen an den Staat, bitteschön für Arbeit zu sorgen. Dementsprechend werden die Maßnahmen auch nicht verhindert. Grund dafür, dass die Zustände nicht eintreten wie angekündigt, ist vielmehr, dass ihr schädigender Charakter permanent falsch beschrieben wird, weshalb die neuen, vermeintlich dem totalen Markt huldigenden neoliberalen Zustände gerade dann immer wieder als Fortsetzung des alten Sozialstaats erscheinen, wenn sie an den zu ihrer Abwehr aufgebotenen Argumentationsmustern und Prognosen gemessen werden. Auf magische Weise behalten immer diejenigen Recht, die gegen die Rede vom Abbau des Sozialstaates den des Umbaus setzen. Denn tatsächlich behält der Staat seine Rolle im Rahmen der Verhältnisse und baut sie teilweise sogar noch aus, weshalb die angeblich drohenden staatsfreien, dem Markt überlassenen Sphären nicht entstehen. Die Ankunft des Neoliberalismus in der Geschichte wird an etwas festgemacht, was es gemäß der Vorstellung der Neoliberalismuskritikerinnen von ihm in ihm gar nicht geben darf. Nämlich an Gesetzen, die den Einfluss des Staates auf die Ökonomie regeln. Lieferte der Neoliberalismus tatsächlich die Menschen dem Markt aus, dürften die entsprechenden Gesetzgebungsverfahren eigentlich nichts anderes zum Gegenstand haben als die Abschaffung alter Gesetze. Haben sie aber nicht. Zwar schreit die ganze Welt nach weniger Bürokratie und dergleichen mehr, gleichzeitig sammeln und verwenden aber beispielsweise die Arbeitsagenturen von Hartz-IV-Empfängerinnen so viele Informationen über deren Lebensverhältnisse wie noch nie. Kein Mensch wird nach Hartz IV einfach so dem Markt überlassen. Vielmehr werden alle als potenzielle Arbeitskraft unmittelbar einer staatlichen Verwaltung unterworfen, der gegenüber die alte Arbeitslosen- und Sozialhilfe fast schon als das Existenzgeld erscheint, das diejenigen, die permanent den Neoliberalismus anklagen, gerne als Alternative sehen. Die linke Argumentation gegen den Neoliberalismus ist also so angelegt, dass sie immer nur vermeintlich unhaltbare Zustände in der Zukunft skandalisieren kann, die eintreten sollen, wenn der Staat die ihm prinzipiell gegen den Markt zukommende Gestaltungskraft nicht nutzt. Sie agitiert mit den Zukunftsängsten derjenigen, die sie ansprechen möchte, klärt aber nicht über den Zusammenhang auf, in dem diese Ängste entstehen. Stattdessen erneuert sie die ohnehin bereits vorhandene emotionale Bindung an den Staat derjenigen, die sie anspricht. Der zugehörige Gefühlshaushalt ist mit rassistischen und antisemitischen Fantasien aufs Engste verbunden. Damit erspart sich die linke Alternativpolitik neben einem Blick auf die vergangenen Niederlagen, es könnte ja die Kampfkraft schwächen, auch den Blick auf denjenigen gesellschaftlichen Gesamtzusammenhang, an dem sie mit ihrer Staatsfixierung selbst mitstrickt. So kann es kommen, dass etwa das jüngst auf einem Parteitag von Bündnis 90 die Grünen verabschiedete Konzept der grünen Marktwirtschaft öffentlich als ein Schritt weg von der angeblich neoliberalen Wirtschaftspolitik während der rot-grünen Koalition wahrgenommen wird. Tatsächlich beinhaltet das Papier auch diverse Phrasen der Neoliberalismuskritik.
Bürokratieabbau darf nicht für haltlose Deregulierung missbraucht werden. Das alles sind Herausforderungen, denen man mit dem Beschwören der guten alten oder einer neoliberalen neuen sozialen Marktwirtschaft bzw. mit rituellen Bekenntnissen zu mehr Wachstum nicht wirksam begegnen kann. Viele der genannten Probleme und Herausforderungen können vom Markt allein nicht gelöst werden. Sich selbst überlassen sind Märkte sowohl ökologisch als auch in sozialer Hinsicht blind. Das ist der Grund des sich vor unseren Augen vollziehenden Scheiterns des Neoliberalismus. Wenn wir die oben beschriebenen Herausforderungen meistern wollen, müssen wir jenseits von neoliberaler Marktvergötterung und altlinker Überschätzung staatlicher Planungs- und Steuerungsfähigkeit nach den Rahmenbedingungen fragen, die die funktionierenden Märkte der Zukunft brauchen.
All dies sind Sätze, die auch problemlos im Attac-Grundsatzprogramm stehen könnten. In den Kategorien des Antineoliberalismus kann eine solche Verlautbarung nur unter einem Gesichtspunkt beurteilt werden. Kann den Versprechungen der Grünen noch geglaubt werden, oder sind diese aufgrund ihrer vergangenen Beteiligung an Sozialabbau und Krieg unglaubwürdig geworden? Ob es sich bei solchen Sätzen um Oppositionsfloskeln handelt, die in Regierungsverantwortung schnell wieder vergessen werden, ist allerdings eine Frage, die sie genauso gut die diensthabende Anne Christiansen nach dem Tatort stellen kann. Unbehagen bereiten einer solchen Neoliberalismuskritik, wenn sie von links kommt, allerdings Sätze wie diese aus dem gleichen Parteitagspapier.
Funktionierende Märkte brauchen einen demokratisch legitimierten Rahmen und sie benötigen Regeln. Allerdings können Wirtschaft und Staat in vielen Bereichen ohne funktionierende Märkte nicht die Dynamik entfalten, die notwendig ist, um effiziente Problemlösungen zu gewährleisten. Es ist Aufgabe der Politik, durch die Setzung von ökologischen und sozialen Regeln einen fairen und effektiven Wettbewerb zu ermöglichen. Der Staat hat die Aufgabe, den Rahmen so zu gestalten, dass auf der Basis einer klaren Werteorientierung ein zum Wettbewerb befähigender Markt die gewünschten Ziele effektiv erreichen kann. Es ist die Aufgabe des Staates bzw. der Staatengemeinschaft, dafür zu sorgen, Marktversagen zu verhindern bzw. dann einzugreifen, wenn Marktversagen vorliegt. Die unsichtbare Hand des Marktes, die in Adam Smiths Metaphorik dafür sorgen soll, dass sich Eigeninteresse und Allgemeininteresse decken, kann nur funktionieren, wenn staatliche und internationale Ordnungssysteme zur Regulierung von Märkten bestehen. Die unsichtbare Hand wird dann und nur dann grün, wenn die globalen Rahmenbedingungen einer globalisierten Marktwirtschaft so gewählt sind, dass die Preise die ökologische Wahrheit sagen, beziehungsweise wenn ordnungspolitisch klar formuliert ist, was geht und was nicht geht. Zum Ordnungsrahmen der Wirtschaft gehört ganz zentral eine durchsetzungsfähige Wettbewerbspolitik, die dafür sorgt, dass Wettbewerb auch tatsächlich stattfindet. Eine engagierte Ordnungspolitik schafft erst die Voraussetzungen dafür, dass die Marktwirtschaft wirklich funktionieren kann. Wir glauben nicht an die Ideologie eines Nachtwächterstaates, der nur noch für innere und äußere Sicherheit zuständig sein soll. Wir wollen einen starken Staat, der die richtigen Rahmenbedingungen für Märkte national und international durchsetzen kann. Wir wollen einen Staat, der Markt und Wettbewerb auch gegen Monopole im Interesse der verschiedenen Marktteilnehmer schützt. Das ist nicht der allmächtige Staat, der sich in alles einmischt, weil er glaubt, alles besser zu können. Ein starker Staat ist ein Staat, der sich zurückhält und der die Autonomie und Selbstbestimmung der Gesellschaft achtet und fördert. Unser Staatsverständnis fördert den Grundgedanken der Subsidiarität und denkt vom Ansatz her dezentral.
Zwar dürfte es recht amüsant sein, wenn auf dem übernächsten Parteitag Hans-Christian Ströbele und Claudia Roth darüber diskutieren werden, ob die unsichtbare Hand inzwischen ein paar grüne Punkte aufweist oder ob es sich dabei doch um Masern handelt. Das Unbehagen, das die linke Neoliberalismuskritik bei solchen Sätzen befällt, ergibt sich dagegen aus dem Sachverhalt, dass einerseits die anvisierte Staatsintervention dem eigenen Programm entspricht, andererseits aber auf jeden Fall die Einsicht vermieden werden muss, diese Staatsintervention könnte dem Markt irgendwie zugutekommen. Was auf keinen Fall auftauchen darf, ist der Verdacht, all die Instrumente, von deren Anwendung zum Wohle der vom Markt Benachteiligten linke Sozialpolitikerinnen träumen, könnten entstanden sein aus Versuchen, effektiven Wettbewerb zu ermöglichen. Dass effektiver Wettbewerb vom Staat erst möglich gemacht werden muss, ist keineswegs eine Flause im Kopf grüner Sozialpolitikerinnen. Abgeschrieben haben diese die Formulierungen bei denjenigen, deren Scheitern sie in den antineoliberalen Passagen gerade erst prophezeit hatten. Beispielsweise bei Friedrich August Hayek, anerkanntermaßen der zentrale Theoretiker des Neoliberalismus. 1954 gab dieser dem von ihm herausgegebenen Zentralorgan des deutschen Neo- und Ordoliberalismus, dem Ordo-Jahrbuch, Folgendes zu Protokoll.
Es war darum eine ganz wichtige Tat, auch wenn sie im Grunde nur die systematische Anwendung alter Erkenntnisse bedeutete, wenn schon vor dem Kriege vor allem der so schwer vermisste Walter Eucken und eine Gruppe um ihn die bewusste Verwendung des Wettbewerbs als Ordnungsprinzip der Wirtschaft zum Grundstein eines neoliberalen Programms machten und die Aufgaben der Wirtschaftspolitik vor allem darin sahen, die Bedingungen zu schaffen, unter denen der Wettbewerb sich so wohltätig und störungsfrei wie möglich auswirken könne. Die Bemühungen dieser deutschen Gruppe trafen dabei mit ähnlichen Bemühungen in anderen Ländern, besonders in Österreich, England und Amerika, zusammen, und heute ist über die sich aus diesem Programm ergebenden Probleme eine lebhafte internationale Diskussion im Gange. In Deutschland scheinen die Ziele dieser Bewegung unter dem, ich glaube von Müller-Amack geprägten Namen soziale Marktwirtschaft, schon in erfreulich weiten Kreisen bekannt geworden zu sein.
Es handelt sich hierbei nicht um Randbemerkungen, sondern um eine hier bereits rückblickend formulierte, aber auch im Folgenden von Hayek und seinen Kolleginnen permanent wiederholte Grundannahme. Es ist dies einer der zentralen Punkte, der das neu- oder neoliberale Credo vom Liberalismus unterscheidet. Die Absage an den Nachtwächterstaat, die die Grünen wohl als Absage an den Neoliberalismus interpretiert sehen möchten, ist neoliberales Pflichtprogramm. Dieses erfüllte beispielsweise auch Ludwig Erhard, als er sich in seinem berühmten Buch Wohlstand für alle in einer Bundestagsrede von 1948 mit diesen Worten selbst zitiert.
Mit der entschiedenen Ablehnung dieses Wirtschaftsprinzips predige ich durchaus nicht die Rückkehr zu den liberalistischen Wirtschaftsformen historischer Prägung und einem verantwortungslosen Freibeutertum vergangener Zeiten.
Das von Erhard abgelehnte Wirtschaftsprinzip war die von der SPD vermeintlich favorisierte Planwirtschaft. Und mit den liberalistischen Wirtschaftsformen war das Verhältnis von Staat und Kapital im 19. Jahrhundert gemeint. Das von den Grünen verwendete Synonym Nachtwächterstaat entstammt einer von Lassalle eingeführten Polemik dagegen. Ludwig Erhard, in der bundesdeutschen Geschichtsschreibung gepriesen als der Vater der sozialen Marktwirtschaft, hielt sich als sein Staatssekretär jenen Alfred Müller-Amack, den Hayek als denjenigen gelobt hatte, der wirtschaftspolitisch nach dem Prinzip verfahre, den Wettbewerb störungsfrei ablaufen zu lassen. Auch der Kampf gegen Monopole gehörte zu den Grundpfeilern des neoliberalen Selbstverständnisses. Hierzu noch einmal Ludwig Erhard.
Die Gefahr einer Beeinträchtigung des Wettbewerbs droht sozusagen ständig und von allen Seiten her. Es ist darum eine der wichtigsten Aufgaben des auf einer freiheitlichen Gesellschaftsordnung beruhenden Staates, die Erhaltung des freien Wettbewerbs sicherzustellen. Es bedeutet wirklich keine Übertreibung, wenn ich behaupte, dass ein auf Verbot gegründetes Kartellgesetz als das unentbehrliche wirtschaftliche Grundgesetz zu gelten hat. Versagt der Staat auf diesem Felde, dann ist es auch bald um die soziale Marktwirtschaft geschehen. Diese wenigen Andeutungen zeigen bereits den fundamentalen Unterschied zwischen der sozialen Marktwirtschaft und der liberalistischen Wirtschaft alter Prägung. Unternehmer, die unter Hinweis auf neuzeitliche wirtschaftliche Entwicklungstendenzen Kartelle fordern zu können glauben, stellen sich mit jenen Sozialdemokraten auf eine geistige Ebene, die aus der Automation auf die Notwendigkeit einer staatlichen Planwirtschaft schließen.
An diesem Zitat wird auch die gesellschaftliche Konstellation deutlich, in der die neoliberale Theorie ihre Wirkung entfaltet hat. Hegemonial wurde sie nicht in den letzten Jahren, nicht seit Thatcher, nicht seit Reagan und auch nicht seit Kohl. Hegemonial war sie als Ideologie von der sozialen Marktwirtschaft zu Zeiten des Kalten Krieges. Ihr Hauptthema war die Systemkonkurrenz, die sie, bereits selbst ideologisch, als Gegensatz von Marktwirtschaft und Planwirtschaft beschrieb. Der Neoliberalismus war auf dieser politischen Ebene die nationalökonomische Formulierung des CDU-Wahlkampfslogans Freiheit oder Sozialismus. Und die politischeren Schriften Hayeks sind langatmige Erläuterungen des Plakats Alle Wege des Marxismus führen nach Moskau. In den neoliberalen Debatten ging es nie um die Frage, ob Staatsintervention zu betreiben sei, sondern immer nur um das Wie. Die Ablehnung des Nachtwächterstaates war keine Heuchelei. Dazu noch einmal Hayek mit einer Erläuterung, warum er 1947 einen seiner Vorträge Freie Wirtschaft und Wettbewerbsordnung genannt hat. Er beginnt mit einer kurzen Skizze des Nachtwächterstaates. Zweifellos, so Hayek, setzt
das Funktionieren eines Marktes nicht nur die Verhinderung von Gewalt und Betrug voraus, sondern auch den Schutz gewisser Rechte, wie zum Beispiel des Eigentums und die Erzwingung der Erfüllung von Verträgen.
Mit der Einigung über
diese Prinzipien
des Nachtwächterstaates fange das wirkliche, das heißt wirtschaftspolitische Problem, aber erst an.
Das war es, was ich betonen wollte, als ich diesen Vortrag Freie Wirtschaft und Wettbewerbsordnung nannte. Diese beiden Namen bezeichneten nicht notwendig dasselbe System. Und es ist das zweite, was wir brauchen. Vielleicht soll ich hier sofort einfügen, dass, was ich unter Wettbewerbsordnung verstehe, fast das Gegenteil vom sogenannten geordneten Wettbewerb ist. Der Zweck der Wettbewerbsordnung ist, den Wettbewerb wirksam zu machen.
All diese Formulierungen werfen theoretische Fragen auf, die erst in den folgenden Teilen behandelt werden. Festzuhalten ist aber, dass der Neoliberalismus eine Theorie war, die ihre Wirkung im Rahmen der Systemkonkurrenz entfaltet hat und keinesfalls aus unverwirklichten Träumen von einer staatsfreien Ökonomie bestand. Sie hat die Wirtschaftspolitik jener Zeit bestimmt. Sie ist nicht bis vor wenigen Jahren unverwirklicht geblieben. So weit, wie eine Theorie gegen die gesellschaftliche Objektivität überhaupt verwirklicht werden kann, ist sie in den 50er Jahren verwirklicht worden. Diese Feststellung impliziert auch, dass sich diejenigen Neoliberalismuskritikerinnen, die soziale Marktwirtschaft als fordistischen Klassenkompromiss beschreiben, über den reaktionären Charakter jener 50er Jahre hinweglügen. Zumindest in Deutschland hat es einen solchen Kompromiss nicht gegeben.
Der Neoliberalismus und der Sozialstaat.
Die politischen Konstellationen, der Neoliberalismus sich verdankte, ist seit 1989 offensichtlich Vergangenheit. Dies wird sehr gut daran deutlich, dass die aktuellen, vermeintlich neoliberalen Maßnahmen, wenn sie mit den neoliberalen Dogmen in Übereinstimmung gebracht werden können, selten die neoliberale Spezifika sind. Noch deutlicher wird dies an denjenigen Zielen der Neoliberalismuskritiker, die etwa Hayek für vereinbar mit seinem System hält. Da wäre zum Beispiel
Maßnahmen, die sich darauf beschränken, zu bestimmen, welche Produktionsmethoden erlaubt sind und welche nicht, solange diese Beschränkung auf alle eventuellen Produzenten gleichmäßig angewandt werden und nicht indirekt zur Beherrschung der Preise und der Produktionsmengen dienen. Das Verbot, gewisse giftige Substanzen zu benutzen. Oder die Forderung besonderer Vorsichtsmaßregeln bei ihrer Verwendung. Die Beschränkung der Arbeitszeit oder die Forderung bestimmter sanitärer Vorschriften ist mit der Beibehaltung des Leistungswettbewerbs durchaus vereinbar.
Wer gegen Sozialabbau demonstrieren möchte und dabei mit Ansichten des vermeintlichen Gegners auftrumpfen möchte, kann auch hierzu durchaus Hayek herbeizitieren.
Die Aufrechterhaltung des Wettbewerbs ist sehr wohl auch mit einem ausgedehnten System der Sozialfürsorge vereinbar, solange dies so organisiert ist, dass es den Wettbewerb nicht weitgehend lahmlegt.
Die Grenzen des Wohlfahrtsstaates allerdings, die dieser nicht überschreiten dürfe, formuliert Hayek so.
Wenn die Regierung nicht bloß die Erreichung gewisser Standards für die Einzelnen erleichtern will, sondern sichern will, dass jedermann sie erreicht, kann sie das nur, indem sie den Einzelnen darin jedweder Wahl beraubt. So wird der Wohlfahrtsstaat zu einem Haushaltsstaat, in dem eine paternalistische Gewalt über den Großteil des Einkommens der Gemeinschaft verfügt und es den Einzelnen in der Form und Menge zuweist, die sie ihrer Ansicht nach brauchen oder verdienen.
Mit den aktuellen Standortdebatten ist so etwas nicht in Übereinstimmung zu bringen. Freiheit ist in der neoliberalen Ideologie so dicht mit der privaten Verfügung über das Privateigentum verknüpft, dass jede Vorstellung kollektiven Reichtums zurückgewiesen wird. Die Sachzwänge allerdings, die aktuell als Gründe für die Kürzung von Sozialleistungen angeführt werden, ergeben sich erst aus einer solchen Vorstellung. Wenn behauptet wird, an der Krise des Staatshaushaltes sei erkennbar, dass wir alle den Gürtel enger schnallen müssen, weil wir jahrelang über unsere Verhältnisse gelebt hätten, dann steckt dahinter alles andere als eine neoliberale Kampagne, die bis in die SPD geht. Vielmehr ist dies der Umkehrschluss aus einer Idee, die die neoliberalen Ideologen immer bekämpft haben. Diese Idee ist der Ursprung der sozialdemokratischen Ideologie, die von den gesellschaftlich gültigen Formen des Reichtums glaubt absehen zu können. Stattdessen wird mit der Begründung, wir alle seien es, die mit unserer Hände Arbeit den Reichtum produzieren, zur Verteilung geschritten. Dumm nur, dass der Reichtum in Form der Produktionsmittel und des an sie gebundenen privaten Geldvermögens immer schon verteilt ist, weshalb sie von Staats wegen erst zur Tat schreiten durften, seit es im Wesentlichen die Verluste in der Krise zu verteilen gibt. Erhard lässt sich an einigen Stellen sogar noch expliziter gegen die aktuellen Entwicklungen aus dem Zusammenhang reißen. Ebenfalls sich selbst, der Herr hat ein gesundes Ego, zitierte Erhard sich mit folgendem Satz.
Aber ich lehne das Prinzip der Planung und Lenkung dort radikal ab, wo es den einzelnen Staatsbürger von früh bis abends als Konsumenten oder Produzenten quälen soll.
wenn er damals nicht die heutigen Arbeitsagenturen als menschenunwürdiges Element von Planung und Lenkung angeprangert hat. All das bedeutet nicht, dass es in den aktuellen Debatten gar keine Versatzstücke neoliberaler Ideologie mehr gäbe oder der Neoliberalismus eine Theorie wäre, mit der tatsächlich gegen die aktuellen Entwicklungen vorgegangen werden könnte. Und sei es auch nur zu reformistischen Zwecken. Zum einen gibt es noch genügend solche Versatzstücke, denn eine Ideologie, die mehrere Jahrzehnte die ökonomischen Debatten geprägt hat, ist selbstredend nicht von heute auf morgen verschwunden. Und zum anderen ist ja bereits an Formulierungen wie der, dass etwas mit den eigenen Vorstellungen vereinbar sei, deutlich erkennbar, dass das zu Vereinbarende etwas äußerlich Hinzutretendes ist. Auf dieser Ebene steckt in der Formulierung vom Klassenkompromiss ein wahres Moment. Nur handelt es sich hierbei um keinen politischen Kompromiss, sondern um eine notwendige Korrektur der liberalen Theorie. Denn diese musste im Verlauf der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts einsehen, dass der Staatskonsum Teil dessen geworden war, was sie Wirtschaftskreislauf nennt. All diese Gegenüberstellungen sollen zunächst nur einmal deutlich machen, dass die aktuelle Wirtschaftspolitik keinem einheitlichen Konzept folgt und erst recht keinem neoliberalen. Selbstverständlich sind neoliberale Vorstellungen von Markt und Staat weiterhin Teil des öffentlichen Diskurses. Nur treffen diese heute auf eine Krisensituation, die in der neoliberalen Theorie nicht vorkommen kann, weswegen die neoliberalen Versatzstücke mit anderen Vorstellungen kombiniert auftreten. Unterstützung bei Arbeitslosigkeit etwa behandelt Hayek explizit getrennt von dem, was er als öffentliche Fürsorge und Unterstützung bezeichnet. Bei der Arbeitslosenunterstützung geht es explizit um die Frage, ob sich die Höhe am vorherigen Lohn messen soll. Diese getrennte Behandlung widerspricht der tendenziellen Zusammenlegung von Arbeitslosen und Sozialhilfe, wie sie mit den Hartz-Gesetzen beabsichtigt war. Arbeitslosenunterstützung wiederum hält er eher für eine zweifelhafte Einrichtung, mit einer wichtigen Ausnahme.
Das Hauptargument für eine Unterstützung über das allen zugesicherte Minimum hinaus ist, dass durch Umstände, die der Arbeitnehmer weder voraussehen noch ändern kann, plötzliche, unvorhersehbare Veränderungen in der Nachfrage der Arbeit auftreten. Das Argument hat Kraft, sofern es sich um ausgedehnte Arbeitslosigkeit während einer großen Depression handelt.
Da wohl niemand bestreitet, dass es sich bei der aktuellen Arbeitslosigkeit um eine ausgedehnte Arbeitslosigkeit handelt, müssen diese Sätze, übertragen auf heute, wohl als Argument gegen die tendenzielle Abschaffung der Arbeitslosenunterstützung gelesen werden. Zu streiten wäre vielleicht darüber, ob es sich beim Grund der Arbeitslosigkeit tatsächlich um eine große Depression handelt, und tatsächlich liefert Hayek direkt anschließend diverse mögliche andere Ursachen für Arbeitslosigkeit.
Aber es gibt viele andere Ursachen für Arbeitslosigkeit. Wiederholte und voraussehbare Arbeitslosigkeit tritt in den meisten Saisongeschäften auf, und da ist es sicherlich im allgemeinen Interesse, dass entweder das Arbeitsangebot so beschränkt wird, dass das Verdienst in der Saison ausreicht, den Arbeitnehmer während des ganzen Jahres zu erhalten, oder dass der Arbeitsfluss durch periodische Bewegungen zwischen den Arbeitsplätzen erhalten bleibt. Es gibt ferner den wichtigen Fall, dass Arbeitslosigkeit die unmittelbare Folge zu hoher Löhne in einem bestimmten Gewerbezweig ist, entweder weil sie durch die Gewerkschaften zu hoch hinausgetrieben worden sind oder weil der betreffende Gewerbezweig verfällt. In beiden Fällen verlangt die Behebung der Arbeitslosigkeit Flexibilität der Löhne und Mobilität der Arbeitnehmer selbst. Beides wird jedoch herabgesetzt in einem System, das allen Arbeitslosen einen bestimmten Prozentsatz des von ihnen früher verdienten Lohnes zusichert.
Es ist unverkennbar, dass in der aktuellen Öffentlichkeit versucht wird, die zu hohen Löhne als Ursache anzubringen. Allerdings geschieht dies mit einer wichtigen Verschiebung gegenüber der Aufteilung Hayeks. Wenn Hayek hier von Ursachen für Arbeitslosigkeit redet, meint er dies immer individuell. Er fragt sich, rechtfertigen die Gründe, aus denen Person X arbeitslos geworden ist, die Zahlung von Arbeitslosenunterstützung? Auf dieser Ebene kommen nur zu hohe Löhne in einem bestimmten Gewerbezweig in Frage und nicht in allen. Zu hohe Löhne in allen Gewerbezweigen können entweder nicht existieren, auch der neoliberalen Theorie nach, weil in einem solchen Fall einfach der Wert des Geldes sinken würde und somit alles beim Alten geblieben wäre. Oder, wenn auch andere Umstände hinzukommen, handelt es sich um eine große Depression, das heißt um ein Phänomen, das den Einzelnen nicht zur Last gelegt werden kann, weswegen die Arbeitslosenunterstützung gerade gerechtfertigt wäre. Die Verschiebung von Hayeks Argumentation zur aktuellen hegemonialen ist die, dass heute zu hohe Löhne nicht als Ursache von Arbeitslosigkeit, sondern als Ursache der Depression verhandelt werden. Die Depression wiederum ist etwas, wofür Hayek ganz generell keine Ursache kennt. Auch möchte er ihr ungern zugestehen, die Ursache für etwas, in diesem Fall Arbeitslosigkeit, zu sein. Deswegen schreibt er eben nicht, ausgedehnte Arbeitslosigkeit verursacht von einer großen Depression, sondern führt nur zeitliche Nähe an, während einer großen Depression. Täte er dies nicht, verstieße er gegen eine ganz andere zentrale Orde- und neoliberale Konzeption. Das Wort Ursache ist ein Begriff, mit dem ein subjektiv unbedingter, objektiv vorhandener Ausgangspunkt für etwas gedacht wird. Nähme Hayek eine Ursache für die Depression an, könnte er sie Krise nennen und müsste zugestehen, dass diese zum System der Marktwirtschaft hinzugehört und nicht äußerlich die Ursachen des Reichtums, also die Effizienz des Wettbewerbs, an ihrer Entfaltung hindert. Zur Krise führt in der neoliberalen Terminologie nur subjektive Mutlosigkeit, weshalb sie Depression genannt wird und immer nur vorübergehend existiert. Der vielgepriesene Automatismus des Marktes soll Ursache jedweden Reichtums sein, der allen zugute kommt. Deswegen trägt Ludwig Erhards Buch den Titel Wohlstand für alle. Härten, etwa Arbeitslosigkeit, hält der Markt nur für Einzelne bereit. Trifft es einmal alle, war der Staat nicht stark genug und hat es versäumt, den Wettbewerb effizient zu gestalten. Diese, die Härte in den Staat externalisierende Logik, ist jeder neoliberalen Lobpreisung des Marktautomatismus eigen. Die Argumentation, dass die Zusammenlegung von Arbeitslosenhilfe und Sozialhilfe gerechtfertigt ist, weil es sich aktuell nicht um eine große Depression handelt, gerät daher unweigerlich in Konflikt mit der Grundannahme, dass der prosperierende Kapitalismus automatisch allen zugutekommt. Das heißt, die ausschließliche Verwendung neoliberaler Dogmen zur Beschreibung der aktuellen Situation kommt zu folgendem unlösbaren Problem. Entweder wird zugestanden, dass es sich momentan um eine aktuelle Depression handelt. In so einem Fall müsste aus neoliberalen Gründen gegen die Hartz-Gesetze mobil gemacht werden. Die andere Variante ist der ja auch tatsächlich in weiten Teilen der Öffentlichkeit zu findende Verweis auf andere Ursachen. Aber dann würde ja nicht Depression, sondern Prosperität behauptet. Und das wiederum beinhaltet unweigerlich das Eingeständnis, dass diese nicht automatisch allen zugutekommt. Solche fundamentalen Widersprüche, die zu einem Umbau der Kategorien führen, lassen sich auch an weiteren, weniger zentralen Beispielen, etwa der aktuellen Bildungspolitik, demonstrieren. Das vorläufige Fazit lautet also: Angesichts der Phänomene der Krise geht die neoliberale Theorie hinten und vorne nicht auf. Die aktuellen Kampagnen sind also nicht nur faktisch nicht neoliberal, weil in ihnen nicht nur vom Markt, sondern auch vom Staat die Rede ist. Diese Feststellung widerlegt ohnehin nur die absurden Vorstellungen der linken Neoliberalismuskritik. Die aktuellen Kampagnen sind aber auch dann nicht mit neoliberal richtig bezeichnet, wenn berücksichtigt wird, dass die neoliberale Theorie eine ganz bestimmte Form der Staatsintervention kennt, die die Voraussetzung der Marktordnung ist. Diese Feststellung hilft zwar, einige der aktuellen Debattenstränge zu entschlüsseln und auf vergangene, vom Neoliberalismus tatsächlich bestimmte politische Konstellationen zurückzuführen. Vieles erweist sich tatsächlich als Weiterentwicklung einer der neoliberalen Theorie entstammenden Überlegung. Aber ein neues, in sich einigermaßen konsistentes System ist so nicht entstanden. Und das, was immer wiederholt wird, enthält auch Theoriefragmente, die eindeutig nicht neoliberalen Ursprungs sind. Aber auch dies geht am Kern des Problems vorbei. Denn die aktuellen Kampagnen sind bereits deswegen nicht neoliberal, weil die neoliberale Theorie keinen den aktuellen Zuständen angemessenen Kategorienapparat hat. Sie beinhaltet nicht nur logische Widersprüche der Kategorien untereinander und allerlei andere innertheoretische Mängel. Solche lassen sich nur theoretisch verhandeln, indem ihr ideologischer Gehalt offengelegt wird. In diesem Sinne ist die neoliberale Theorie in Bezug auf das zu kritisieren, was soziale Marktwirtschaft heißt. Dies soll im Folgenden insbesondere im Hinblick auf ihre Vorgeschichte im Nationalsozialismus geschehen. Bezogen auf die heutige Realität aber fällt die neoliberale Theorie auseinander in einen praktischen Zweck und in eine ideologische Leistung. Der praktische Zweck ist die staatliche Organisation der Herrschaft des Privateigentums an Produktionsmitteln. Und die ideologische Leistung besteht in der theoretischen Fixierung des oberflächlichen Scheins der Verhältnisse. Damit aber verliert der Neoliberalismus seinen Charakter als notwendig falsches Bewusstsein, weil sich jedes einzelne Element als entweder notwendig für den Erhalt der Herrschaft oder als falsch und somit unangemessen identifizieren lässt. Die Identifikation mit dem falschen Ganzen ist in diesen Kategorien nicht mehr möglich. Der Neoliberalismus taugt heute nicht mehr als Ideologie, gerade weil er Ideologie des vorhergehenden Zustands war. Das Kernstück der neoliberalen Ideologie, die Freiheitsphrasen, wie sie in der nun folgenden Musik von Barbara Peters und Georg Kreisler karikiert werden, ist nicht mehr aktuell.
Neoliberalismus und starker Staat.
Der Neoliberalismus als politische Ideologie, um nochmal die Kernpunkte der vorherigen Abschnitte zu wiederholen, ist also überholt. Das Kategoriensystem passt nicht mehr auf die neue politische Konstellation. Gleichzeitig aber sind analytische Kategorien wie die vom Staat gestiftete Wettbewerbsordnung weiterhin in Gebrauch und es ist auch keinesfalls unsinnig, sich weiterhin mit ihnen zu beschäftigen. Nur verraten sie eben nicht, was irgendwelche neoliberalen Eliten für die Zukunft planen, sondern vielmehr, was es denn überhaupt ist, was ab dem Ende der 60er Jahre schrittweise in die Krise gekommen ist. In den Blick zu nehmen ist hierzu die Entstehung des Verhältnisses von Staat und Kapital, wie es zunächst im Ordo und später dann im Neoliberalismus ideologisiert wurde. Es geht um die historischen und um die gesellschaftlichen Voraussetzungen der sozialen Marktwirtschaft. Oder, anders formuliert, was bedeutet die Vorsilbe Neo in Neoliberalismus? Allgemeiner Anlass zur Rekonstruktion des Liberalismus war für die späteren Ordo- und neoliberalen Theoretikerinnen die Erfahrung, dass der Liberalismus des 19. Jahrhunderts, ganz ähnlich wie heute der Neoliberalismus, mit seiner Vorstellung vom Nachtwächterstaat seinen Bezug zur politischen Entwicklung verloren hatte. Dies betraf zum einen die von der liberalen Theorie erwartete Harmonisierung der Gesellschaft durch die Interessensgegensätze hindurch und zum anderen die Entwicklung des sogenannten Monopolkapitalismus. Die Widerlegung der Hoffnungen des Liberalismus im internationalen Rahmen war die Entstehung des Imperialismus und im nationalen Rahmen war es der Klassenkampf der Arbeiterbewegung. Auf der Ebene der Theorie herrschte dementsprechend extremer Antiliberalismus vor. Unmittelbarer Anlass war der Zusammenbruch der ökonomischen Verhältnisse während der Weltwirtschaftskrise 1929. Ganz ähnlich wie der Neoliberalismus keine Kategorien kennt, um die heutige Krise zu begreifen, kannte der Liberalismus keine, um Imperialismus und Monopol zu behandeln. So führte der Versuch, die Kategorien des Liberalismus zu retten, dazu, den Staat, der in dieser Theorie eigentlich keinen Platz hatte, mit der Rettung dieser Kategorien und damit mit der Rettung der Unantastbarkeit des Privateigentums an Produktionsmitteln zu beauftragen. Hier ist der Ursprung der von den Grünen formulierten Idee, ein starker Staat sei ein solcher,
der die Autonomie und Selbstbestimmung der Gesellschaft achtet und fördert.
Während im Liberalismus die Vorstellung herrscht, dass die Gesellschaft Autonomie und Selbstbestimmung aus sich heraus zu entwickeln in der Lage ist, hatte die Krisenentwicklung zu Beginn des 20. Jahrhunderts gezeigt, dass dies nicht immer so sein kann. Wie weit es mit einer Autonomie her ist, die des Staates bedarf, um überhaupt Wirklichkeit zu erlangen, zeigt der Inhalt der antiliberalen Ideologie. Bestehen kann sie zunächst einmal nicht in der Gleichheit aller, wie im Liberalismus, sondern in der unmittelbaren Unterwerfung anderer. Der Kontext, in dem diese Entwicklung steht, ist bestimmt von völkischer Polemik gegen den Freihandel und von der antisemitischen Fantasie, das sogenannte schaffende Kapital vom raffenden mit der vernichtenden Macht des Staates abzuspalten. Diese Situation allerdings wurde von den späteren Ordo- und neoliberalen Theoretikerinnen nicht herbeigeführt, sondern vorgefunden. Einen genaueren Einblick hierein erlaubt die Verfolgung der NS-Karrieren der betreffenden Personen. Hayek selbst hat keine solche Karriere gemacht, sondern in engem Kontakt mit seinen deutschen Kollegen sein Hauptanliegen darin gesehen, zu warnen, dass der Kampf gegen den Nationalsozialismus, den er vornehmlich als Sozialismus begriff, auf keinen Fall zusammen mit Kommunisten und Sozialisten zu führen sei. Bei denjenigen, die sich nach Hayek so verdient um das neoliberale Programm gemacht hatten, Alfred Müller-Amack und Walter Eucken, sah das freilich anders aus, auch wenn es die Betreffenden hinterher gerne anders gehabt hätten. Müller-Amack begann seine innere Emigration nach eigenen Angaben bereits 1924.
In meinem Buche »Entwicklungsgesetze des Kapitalismus« habe ich den Versuch unternommen, die marxistische wie die liberale Staats- und Wirtschaftstheorie von ihren Grundanschauungen aus zu überwinden und durch eine neue positive Form der Staats- und Geschichtstheorie zu ersetzen. Diese ergab sich aus einer Weiterführung der deutschen geistesgeschichtlichen Besinnung über das Wesen der Geschichte bis zur Herausbildung eines neuen Geschichtsaktivismus. Dass dieser berufen sein dürfte, dem neuen staatlichen Wollen als geistiger Rückhalt zu dienen, wurde mir bei der ersten Begegnung mit dem Faschismus 1924 in Rom klar.
Geschrieben wurden diese Sätze 1933. Erschienen sind sie in Staatsidee und Wirtschaftsordnung im Neuen Reich. Wobei ihm der Verweis auf das ein Jahr zuvor erschienene Buch »Entwicklungsgeschichte des Kapitalismus« offensichtlich dazu diente, zu betonen, dass er für das Neue Reich und dessen staatliches Wollen noch zu Zeiten des Alten plädierte. Es ist durchaus anzunehmen, dass die berichtete frühe Erleuchtung von 1924 ähnlichen Motiven entspringt. Aber gerade dieser unmittelbare Loyalitätsbeweis, dem Begegnung mit dem Faschismus alles ist, wies ihn als Faschisten aus. Allerdings, und das ist zu betonen, als Anhänger des italienischen Faschismus. Dieter Haselbach, dessen Arbeit »Autoritärer Liberalismus« wichtiges Material für die Analysen des Zusammenhangs von Neoliberalismus und autoritärem Staat enthält, beschreibt dies so. So sehr Müller-Amack übrigens 1933 versuchte, seine eigene Geschichtsphilosophie als die des Nationalsozialismus auszugeben, er fand dort keine ungeteilte Gegenliebe. Seine Auffassungen verstießen gegen ein Essential nationalsozialistischer Ideologie. Müller-Amack äußerte seine Vorbehalte gegen den biologischen, vulgär-darwinistisch aufgeladenen Rassismus der völkischen Bewegung. Trotzdem macht Müller-Amack während des NS eine durchaus beeindruckende Karriere im Bereich der ökonomischen Planung.
1941, schreibt er in seiner Autobiografie, gründete ich in Münster die Forschungsstelle für allgemeine und textile Marktwirtschaft und lernte Ludwig Erhard kennen, der damals das Nürnberger Konsumforschungsinstitut leitete. Wir fanden uns seither in der Gemeinsamkeit vieler unserer allgemeinen Überzeugungen.
Erhards Konsumforschungsinstitut wiederum war, in den Worten von Karl-Heinz Roth, das Wirkungsfeld eines Ökonomen, der die Kriegswirtschaft der NS-Diktatur rückhaltlos bejahte und es sich zur Aufgabe machte, ihre Strukturen binnenwirtschaftlich wie annexionspolitisch zu effektivieren. Als solcher verfasste er Berichte über die Wirtschaft des neuen deutschen Ostraums folgender Art.
Das innenwirtschaftliche Problem der eingegliederten Gebiete ist im Wesentlichen das der Herbeiführung einer ausgeglichenen Harmonie zwischen landwirtschaftlicher und industrieller Betätigung der Bevölkerung. Dazu gehört eine Leistungssteigerung auf der ganzen Linie. Es spricht eine Reihe von Gründen dafür, dass eine solche Steigerung bei planvoller Entwicklung zu erreichen sein wird. Die Hauptschwierigkeit, die sich darbietet, ist der bedauerlich große Anteil der polnischen Bevölkerung. Sie wirtschaftlich, kulturell und zivilisatorisch anzugleichen, kann nur durch das führende Beispiel einer genügend starken deutschen Schicht gelingen.
Von nicht minderem Interesse ist Hayeks zweiter Gewährtsmann, Walter Eucken. Dieser verbrachte die dunklen Jahre unserer Geschichte als Professor in Freiburg und gewann dort in der Akademie für deutsches Recht allerlei erhellende Einsichten in den Zusammenhang von Staatsordnung und Wettbewerbsordnung, die die Grundlagen des Ordoliberalismus werden sollten. Die Aufgaben von Eucken und seinen Mitarbeitern, die wichtigsten von ihnen wurden nach 1945 Herausgeber des Ordo-Jahrbuchs, beschreibt Haselbach so. Ein sachlich und praktisch loyales Verhältnis der Ordoliberalen zur nationalsozialistischen Wirtschaftsverwaltung erweist sich auch in einem Arbeitszusammenhang, der in der Sekundärliteratur oft als Beleg für das Gegenteil, für den inneren Widerstand der Ordoliberalen gegen die Grundlinien der Wirtschaftspolitik der nationalsozialistischen Regierung zitiert wird. In der Mehrzahl ordoliberale Wissenschaftler hatten sich 1940 in einigen Arbeitsgemeinschaften der unter dem Vorsitz von Jens Jessen 1933-1934 eingerichteten Klasse 4 der Rechtsforschungsabteilung der im selben Jahr gegründeten Akademie für Deutsches Recht zusammengefunden. Die Klasse 4 hatte einen zweifachen Arbeitsauftrag. Sie widmete sich zum einen konkreten Problemen der kriegswirtschaftlichen Planung. Zum anderen verfolgte sie das Ziel, Umrisse einer Nachkriegswirtschaftsordnung für ein nationalsozialistisches Deutschland zu entwerfen. Dabei arbeiteten die Arbeitsgemeinschaften eng mit staatlichen Stellen zusammen. Besonders herauszuheben ist das Einvernehmen mit der Spitze des Reichswirtschaftsministeriums. Für einen Großteil der Mitglieder der Gruppen Volkswirtschaftslehre und Preispolitik waren Eukens Grundlagen der Nationalökonomie von November 1939 die Basis der theoretischen Verständigung. Für das Wirtschaftsministerium lag das Motiv der Zusammenarbeit mit der Expertengruppe darin, ein Abgleiten der Wirtschaftspolitik in eine völlig von den Kriegsplanungen dominierte totale Staatswirtschaft zu verhindern. Die Vorstellungen für die Gestaltung der Nachkriegswirtschaftspolitik lagen im Ministerium nicht fern von denen der Ordoliberalen. Soweit Haselbach. Hervorzuheben ist, dass Grundlagen der Nationalökonomie auch als die theoretische Fundierung der sozialen Marktwirtschaft gilt. Dazu gesellen sich dann die erst nach seinem Tod 1952 herausgegebenen Grundsätze der Wirtschaftspolitik. Im Gegensatz zu Müller-Amag hielt es Eucken nicht für nötig, von seinen Arbeiten während des NS Abstand zu nehmen. Noch heute findet sich beispielsweise auf der Website des Walter-Eucken-Instituts eine Bibliografie, die auch diese Texte enthält. Die Kurzvorstellung des Namensgebers des Instituts beginnt dort mit dem schlichten Satz:
Walter Eucken, geboren am 17. Januar 1891 in Jena, war von 1927 bis 1950 Professor für Nationalökonomie an der Universität Freiburg.
Haselbachs Formulierung »sachlich und praktisch loyales Verhältnis« beschreibt den Bezug der deutschen Neoliberalen zum Nationalsozialismus dabei sehr treffend. Denn keineswegs teilten sie die von Marcuse als heroisch-völkischen Realismus bezeichnete nationalsozialistische Weltanschauung. Dementsprechend sind ihre Schriften auch frei von Antisemitismus. Anstelle flammender Bekenntnisse zur faschistischen Gestalt der Macht des bürgerlichen Staates findet sich in den frühen neoliberalen Texten ein eher sachlicher Drang zum faschistischen Mythos. Selbst Müller-Amags Begeisterung für den italienischen Faschismus und der antipolnische Rassismus Ludwig Erhards lassen sich hier noch als Grenzfall einordnen. Die Mitarbeit in den nationalsozialistischen Gremien ist der ordoliberalen Theorie aber gleichzeitig alles andere als äußerlich. Sachlich und praktisch loyales Verhältnis heißt eben auch, dass die Sache ihres wissenschaftlichen Interesses, die Wirtschaftsordnung im Nationalsozialismus, auch in der mythischen Form, in die sie im heroisch-völkischen Realismus verwandelt wurde, einen ökonomischen Kern behielt, der es erlaubte, Neues über die Rolle des autoritären Staates in Bezug auf die Ökonomie zu erforschen. Ordo und Neoliberalismus sind im Wesentlichen ein Produkt eines solchen Lernprozesses, der im Versuch Fortschritt den Nazis anstatt völkischer Mythologie den Wettbewerb als Mittel für deren Ziele anzudienen. Der Wettbewerb als Mittel volkswirtschaftlicher Leistungssteigerung und Leistungsauslese war beispielsweise der Titel einer der Sammelbände der Akademie für Deutsches Recht, erschienen 1942. Das praktische Bündnis mit dem Faschismus ist dabei durchaus eine politische Entscheidung gewesen, die bereits vor 1933 gefällt wurde. Ludwig Mises, dessen Schüler Hayek in den 20er Jahren in Wien war, plädierte bereits 1927 in seinem Buch Liberalismus für ein Bündnis mit dem Faschismus.
Es kann nicht geleugnet werden, dass der Faschismus und alle ähnlichen Diktaturbestrebungen voll von den besten Absichten sind und dass ihr Eingreifen für den Augenblick die europäische Gesittung gerettet hat. Das Verdienst, das sich der Faschismus damit erworben hat, wird in der Geschichte ewig fortleben. Doch die Politik, die im Augenblick Rettung gebracht hat, ist nicht von der Art, dass das dauernde Festhalten an ihr Erfolg versprechen könnte. Der Faschismus war ein Notbehelf des Augenblicks. Ihn als mehr anzusehen, wäre ein verhängnisvoller Irrtum.
Auch hier geht es wieder, wie bei Müller-Amag, nicht um den Nationalsozialismus, sondern um den italienischen Faschismus. Die politische Frontstellung dieses Bündnisses zum Notbehelf des Augenblicks, der dann doch 1000 Jahre dauern sollte, ist dabei eindeutig.
Erst als die marxistischen Sozialdemokraten die Oberhand gewonnen hatten und die Herrschaft antraten in der Meinung, dass das Zeitalter des Liberalismus und des Kapitalismus endgültig überwunden sei, fielen die letzten Rücksichten, die man noch geglaubt hatte, auf die liberale Ideologie nehmen zu müssen. Für die Parteien der Dritten Internationale gibt es kein Mittel, das ihnen im Kampf für die Erreichung ihrer Ziele nicht erlaubt erscheint. Jeder, der nicht bedingungslos alle ihre Auffassungen als das allein Richtige anerkennt und mit ihnen durch dick und dünn geht, ist nach ihrer Meinung dem Tode verfallen, und sie zögern nicht, ihn und seine ganze Familie, die unmündigen Kinder mit eingeschlossen, zu vertilgen, wenn und wo sie dazu physisch die Möglichkeit haben. Das rückhaltlose Bekenntnis zur Vernichtung des Gegners und die Morde, die im Dienst dieser Taktik vollbracht wurden, haben eine Gegenbewegung ausgelöst. Den nichtkommunistischen Gegnern des Liberalismus fiel es auf einmal wie Schuppen von den Augen. Die Grundidee dieser Bewegungen, denen man nach der geschlossensten und großartigsten unter ihnen, der italienischen, wohl im Allgemeinen die Bezeichnung Faschismus beiliegen darf, ist also die, dass sie sich im Kampfe gegen die Dritte Internationale derselben Mittel bedienen wollen, die die Dritte Internationale im Kampf gegen ihre Gegner bedenkungslos verwendet. So wie die Dritte Internationale die Gegner und ihre Ideen so auszurotten sucht, wie der Hygieniker den Pestbazillus, so wie sie der Meinung ist, dass kein Vertrag, den sie mit dem Gegner geschlossen hat, sie selbst binde, und wie sie jedes Verbrechen und jede Lüge und Verleumdung im Kampf für zulässig erachtet, so wollen dies, im Prinzip wenigstens, auch die Faschisten tun. Dass sie sich dabei nicht so ganz von der Rücksichtnahme auf gewisse liberale Vorstellungen und Ideen und gewisse altüberlieferte Moralvorschriften freizumachen verstehen, wie etwa die russischen Bolschewiken, ist nur darauf zurückzuführen, dass sie doch unter Völkern wirken, bei denen man die Erinnerung an einige Jahrtausende Kulturentwicklung nicht mit einem Schlage ausrotten kann und nicht unter den barbaren Völkern zu beiden Seiten des Ural, deren Verhältnis zur menschlichen Zivilisation nie ein anderes gewesen ist als das von Wald- und Wüstenräubern, die von Zeit zu Zeit Raubzüge in das Land der Zivilisierten unternehmen, um dort etwas zu ergattern. Dieser Unterschied bewirkt es, dass der Faschismus sich niemals in einer solchen Weise von der Macht der Ideen des Liberalismus zu befreien vermögen wird, wie es die Bolschewiken in Russland vermocht haben.
Diese frühe Variante der Totalitarismustheorie gibt Ludwig Mises ebenfalls in seinem Buch Liberalismus von 1927 zum Besten. Ihr ist hier und noch an vielen anderen Stellen noch das Unbehagen anzusehen, das ihn im Bündnis mit dem Faschismus beschlichen hatte. Deswegen sieht er sich wohl gezwungen, den auch schon 1927 ersichtlichen barbarischen Gehalt des Nationalsozialismus antibolschewistisch nach Osten zu projizieren. Eine andere Wahl allerdings hatte er nicht. Es sei denn, er hätte das zentrale Leitmotiv seines Liberalismus verraten. Dieses lautet unmissverständlich:
Eigentum, das heißt Sondereigentum an den Produktionsmitteln. Alle anderen Forderungen des Liberalismus ergeben sich aus dieser Grundforderung.
Da er das Privateigentum an Produktionsmitteln für den Inbegriff der Zivilisation hielt, konnte er nicht anders, als im Faschismus diejenige Macht zu sehen, die der liberalen Ordnung näher steht. Dass sich die Ordo- und neoliberale Theorie, wie der vorherige Abschnitt gezeigt hat, dem politischen Bündnis mit dem Faschismus verdankt, heißt nicht, dass sie mit der faschistischen Ideologie identisch ist. Das Bündnis, das sich aus der Perspektive der späteren Ordo- und neoliberalen Theoretikerinnen Ende der 20er und Anfang der 30er Jahre mehr oder weniger zwangsläufig ergab, war bestimmt von einer faschistischen Dominanz, die die neoliberalen Protagonistinnen zeitweise auch nicht wahrhaben wollten. Hayek beispielsweise lieferte 1944 seine Variante der Projektionsleistung von Mises in dem Buch Der Weg zur Knechtschaft, in dem er den Nationalsozialismus in erster Linie als einen Sozialismus beschreibt. Nicht wahrhaben wollten sie in erster Linie, dass ihr dem Liberalismus entstandenes Ideal der ökonomischen Ordnung überhaupt eines Bündnispartners bedurfte. Zumindest die deutsche Sektion wusste diese Kränkung aber mehr und mehr zu akzeptieren, sodass sie sich schließlich selbst folgenden Arbeitsauftrag gab:
Die Fragestellung aber, mit der die vorliegende Arbeit an die Geschichte herantritt, ist folgende. Wie haben sich die modernen Völker im Laufe ihrer geschichtlichen Entwicklung mit der Aufgabe, den sozialen Alltag politisch zu erfassen, ihn in die politische Gesamtverfassung einzubeziehen, zurechtgefunden? Wann ist diese Aufgabe zum ersten Mal klar als Problem erfasst worden? Wie sahen die verschiedenen Lösungsversuche aus? Und welche Erfahrungen sind mit ihnen gemacht worden? Dabei wird es notwendig sein, zwischen den praktisch-politischen Konstruktionsgedanken, die von der Aufgabe her nahegelegt worden sind, und den ideologischen Begründungen dieser Gedanken, die ihren Ursprung aus einem weltanschaulichen Dogma herleiten, zu unterscheiden. Denn so ausschlaggebend die politische Weltanschauung für die Auffassung der Aufgaben und für die Wahl der Wege zu allen Zeiten ist, so zeigt sich doch nicht selten, dass die praktischen Ideen die Weltanschauung, die sie hervorgebracht hat, überleben, dass ihnen auch eine andere weltanschauliche Begründung untergeschoben werden kann, ja, dass sie dieser Neubegründung sogar bedürfen, weil ihnen eine höhere Weisheit innewohnt als den philosophischen Spekulationen, die zur Zeit ihrer Geburt Mode waren.
Entnommen sind diese Zeilen dem Vorwort des 1937 erschienenen ersten Bandes der Schriftenreihe der Akademie für Deutsches Recht. Böhms Buch trägt den Titel »Die Ordnung der Wirtschaft als geschichtliche Aufgabe und rechtsschöpferische Leistung«. Das Vorwort stellt unter der Überschrift »Unsere Aufgabe« das Ziel der gesamten Schriftenreihe vor. Der Kontext des Zitats ist relativ eindeutig. Das zur ökonomischen Effektivierung des Wettbewerbs, der soziale Alltag politisch zu erfassen ist, ist die Erfahrung, die die Neoliberalen aus dem Erfolg der nationalsozialistischen Massenmobilisierungen aller Kraft durch Freude gezogen hatten. Das zugehörige weltanschauliche Dogma allerdings passte ihnen nicht, weil es den antiliberalen Inhalt dieses Gedankens zu sehr nach außen kehrt. Erwünscht ist die Fortsetzung des sozialen Inhalts der nationalsozialistischen Ideologie ohne diese Ideologie selbst. Der Modus, nach dem die neoliberale Ideologie heute in einen praktischen Zweck und eine ideologische Leistung zerfällt, liegt bereits in ihrem Ausgangspunkt begründet. Mit Verweis auf die Differenz zum Nationalsozialismus, die sich auch in Überlegungen wie diesen zeigt, wurden nach 1945 mutige Widerstandshandlungen in der sogenannten inneren Immigration. Falsch wäre es zu behaupten, dass die deutschen Ordoliberalen während des Nationalsozialismus den Standpunkt der Nationalökonomie verlassen oder gar verraten oder dass sie sich aus opportunistischen Gründen verbogen hätten. Eine Feststellung, die auch die aktuellere nationalökonomische Geschichtsschreibung macht. Im Gegensatz zur Darstellung in der nationalökonomischen Geschichtsschreibung ist diese Aufrichtigkeit nur kein Lob für die beteiligten Personen, die in diesen Erzählungen ähnlich den Attentätern des 20. Juli zu mutigen Antifaschisten mutieren. Vielmehr ist dies ein Urteil über die Verfassung der Gesellschaft, der sich die nationalökonomische Wissenschaft verpflichtet sieht. Ihr politisches Programm ist die Herrschaft der Dinge, beziehungsweise genauer, der in ihnen sich vergegenständlichenden gesellschaftlichen Verhältnisse über die Menschen. Diese Form der Herrschaft war im Nationalsozialismus keineswegs aufgegeben oder von einer anderen Form der Herrschaft abgelöst worden. Vielmehr erweist sich, dass die Irrationalität des Nationalsozialismus kein von der ökonomischen Rationalität gänzlich abgekoppelter Nebenstrang der innerkapitalistischen Geschichte war. Soweit der erste Teil dieser Sendereihe über den Zusammenhang von Neoliberalismus und autoritärem Staat. Die Sendetermine der folgenden Teile könnt ihr dem Transmitter entnehmen. Es wird dann zum einen um die Differenzen gehen, die bestanden haben zwischen der faschistischen Fassung des starken Staates zum einen und den Wünschen, die die späteren Ordo- und neoliberalen Theoretiker an diesen richteten. Weiterhin wird versucht werden darzulegen, dass es aber gerade die faschistische Variante war, die der späteren neoliberalen Theorie zur historischen Voraussetzung wurde. Es ist also herauszuarbeiten, dass Franz Böhms Vorstellung von der höheren Weisheit der nationalsozialistischen Wirtschaftspolitik tatsächlich einen wahren Kern hat. Dieser Nachweis richtet sich gegen die Vorstellung von der Stunde Null 1945. Sie wird auch die Voraussetzungen dafür liefern, den Unterschied zwischen Ordo und Neoliberalismus, der bisher nicht gemacht wurde, näher zu bestimmen. Wer bis dahin Fragen hat, Anregungen oder Kritik, kann diese loswerden unter der E-Mail-Adresse jmproductions@gmx.net. jmproductions@gmx.net